Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Licht und Schatten, Linien und Kreise erwarten Sie in dieser Sendung. Wir sprechen wie fast jeden Tag über Antisemitismus in der Kunstszene und über die verloren gegangene Findungskommission der Documenta. Außerdem die Suche nach Form und Farbe. Das Frühwerk von Günter Frutrunk ist in München zu sehen. Und schließlich verspricht eine Oper von Karl-Heinz Stockhausen einen Sonntag aus Licht. Und das an diesem Dienstag bei Kultur heute im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie zuhören. Die Findungskommission für die nächste Documenta hat ihre Arbeit vor einigen Tagen niedergelegt, nachdem zwei Mitglieder die Kommission verlassen hatten. Ranjit Hoskote wird vorgeworfen, eine antisemitische Petition unterschrieben zu haben. Die israelische Künstlerin Bracha Lichtenberg-Ettinger erklärt heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erstmals ausführlich, warum sie nicht mehr dabei sein wollte. Sie habe nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober Zeit für Besinnung gebraucht. Diese Zeit des Innehaltens habe man ihr verwehrt, so sagt sie. Es geht also nicht allein um Antisemitismus, es geht auch um Empathie und Fingerspitzengefühl. Verbunden bin ich nun mit Roger Martin Bürgel. Er hatte den Auftrag, die Findungskommission zu finden, zusammen mit anderen. Und zudem war er künstlerischer Leiter der Documenta 12. Die war im Jahr 2007 in Kassel zu sehen. Guten Tag, Herr Bürgel.
Hallo, guten Tag.
Herr Bürgel, nach welchen Kriterien haben Sie die Findungskommission für die nächste Documenta zusammengestellt?
Ich muss dazu sagen, die Findungskommission, also die Idee, die Findungskommission zusammenzustellen, kam eigentlich aus der Kasseler Politik. Also die kam aus der Angst heraus, dass jetzt, also nach dem Rohan-Grupper-Skandal, also eventuell keine guten Leute mehr aus der Kunstszene kommen, also dass allein politische Gremien über die Zusammensetzung der Findungskommission entscheiden und dass dann da halt so mehr oder weniger zahnlose Funktionäre und Funktionärinnen zum Zuge kommen würden, die dann halt der Politik keinen Ärger machen, aber auch keine gute Documenta hinkriegen.
Also was waren die Lehren aus diesem Antisemitismus-Skandal von 2022?
Da gab es viele Lehren, aber nochmal zu dieser Zusammenstellung zurück. Und daraufhin wurden die ehemaligen Leiterinnen und Leiter gefragt, also weil die halt eine gewisse Credibility hatten, also mit einer Liste von Kolleginnen und Kollegen zu kommen. Und wir haben natürlich im Vorfeld mit den Leuten, an die wir gedacht haben, Gespräche geführt. Es waren sich auch alle der Dimension des Skandals bewusst und es waren sich auch alle der Verantwortung bewusst. Und wir hatten aber kein Portfolio. Also wir haben dann lediglich die Liste dem Ministerium abgeliefert. Das war das Prozedere.
In einem Abschlussbericht der fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta 15, also der vom vergangenen Jahr, heißt es, ich zitiere mal kurz, eine Antisemitismusdefinition als Maßgabe der Handlungen für die gesamte Organisation und ihre Instanzen wäre ein wesentlicher Baustein für einen Neuanfang also. Und wichtig sei auch da, israelbezogenen Antisemitismus einzubeziehen. Hat dieser Gedanke bei der Suche nach der Findungskommission eine Rolle gespielt?
Ja, selbstverständlich. Also ich glaube auch, dass das tatsächlich das klingt vielleicht jetzt ein bisschen kurios, aber dass es eine gute Kommission war. Also ich denke mir, der Austritt von Bracha war eine Katastrophe. Und diese Petition von Hoskote, die man nie hätte unterzeichnen dürfen, war auch eine Katastrophe. Aber ich glaube trotzdem, dass der Weg eigentlich der richtige war. Ich glaube nicht, dass wir über politische, also ich glaube nicht, dass man im Vorfeld tatsächlich sämtliche diskursiven Risiken ausschalten kann.
Also es ist zum Beispiel nicht vorstellbar, dass man prüft, wer was geschrieben hat oder wer was unterschrieben hat.
Also Sie müssen sich dann fragen, wie weit das geht. Also ich glaube, dass man voraussetzen können muss, und das ist auch Teil eigentlich des demokratischen Konsens, dass sich die Leute an bestimmte ethische Richtlinien halten. Und dazu gehört selbstverständlich auch Antisemitismus und eine antisemitismusgetragene Israelkritik. Also genauso wie Rassismus oder Sexismus auch.
Am Sonntag war hier in Kultur heute Raphael Groß vom Deutschen Historischen Museum zu hören, der unter anderem behauptete, auf ihrer Documenta, also der mit der Nummer 12 von 2007, sei mehr Antisemitismus gewesen als bei der von 2022. Wir hören mal, was er gesagt hat.
Was den Antisemitismus anbelangt, ist es interessant, dass natürlich nicht nur auf der Documenta 15 Werke gezeigt wurden, die man als antisemitisch betrachten kann. Zahlmäßig sind es auf der 15 sogar vergleichsweise weniger wie etwa auf derjenige von Roger Bürgel und Ruth Noack, der Nummer 12, wenn man einer Studie von Oliver Marchand folgt. Da wurde etwa eine Amerika-Flagge mit Swastika gezeigt und vieles, vieles mehr. Aber verändert hat sich die Diskussion, die Wahrnehmung, und das ist 2022 eine ganz andere Dimension als davor.
Ist dieser Vorwurf berechtigt?
Nein, also der Vorwurf schockiert mich zutiefst und ich weise ihn auch vehement zurück. Ich muss allerdings auch sagen, dass dieses Buch von Oliver Marchand, was groß zitiert, was ich kenne, keine Studie ist. Also was ja Wissenschaftlichkeit suggeriert, sondern es ist eine Polemik, also in der auch Unsachlichkeit erlaubt ist. Also tatsächlich, was Marchand tut, ist, dass er eigentlich die Ästhetik von Roan Gruber zu verteidigen versucht, also indem er andere Dokumentarausstellungen, in dem Fall unsere, also mit in den antisemitischen Dreck zieht und es dadurch relativiert, aber ich finde das komplett unlauter.
Ja, die Verbindungslinie ist ja bei Marchand so, dass er eben sagt, Anti-Amerikanismus und Antisemitismus, Anti-Imperialismus gehen oft Hand in Hand. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, die Positionen sind so verhärtet, und das zeigt ja auch der Rückblick jetzt auf dieses Interview von vorgestern, die Positionen sind so verhärtet, dass man offenbar kaum noch miteinander sprechen kann. Was kann Kunst dagegen setzen oder das künstlerische Milieu?
Ich sehe es eigentlich anders. Also ich sehe eher, dass wir ganz viel miteinander sprechen. Also auch wir jetzt oder auch jetzt indirekt, also mit Raphael Groß und meinetwegen auch mit Oliver Marchand. Also ich habe eher das Gefühl, dass diese Krise beziehungsweise dieser Skandal, dass der eigentlich einen Diskurs anregt und dass er uns auch zwingt, also sehr, sehr genau hinzugucken und sehr, sehr genau zu argumentieren und nicht irgendwelche Formen vorauszusetzen. Also mich freut ein Dokumentar, dass es eigentlich nicht diesen Business-as-usual-Charakter hat und man weiß, okay, die nächste findet in 5 Jahren statt, sondern das Ganze ist aus einer Improvisation 1955 entstanden und im Grunde ist man aus dieser Improvisation auch nicht heraus. Also eigentlich hat die Dokumente 16 schon begonnen und sie liegt halt auch in diesen Gesprächen.
Aber wenn das Trauma des 7. Oktober nicht ernst genommen wird bei einem Mitglied der Findungskommission, so lautet ja der Vorwurf, dann ist doch der Preis recht hoch für diese, ich sag mal, Performance.
Der Preis ist zu hoch in dem Fall, ja, selbstverständlich. Und daraus muss man die Konsequenzen auch ziehen. Aber die liegen bei der Geschäftsleitung der Dokumente. Also da kann ich nicht helfen. Aber natürlich ist es eine Katastrophe, Bracher verloren zu haben.
Wird es eine Dokumenta 16 geben?
Na, wie gesagt, also in meinen Augen hat sie eigentlich schon begonnen. Also keiner weiß so richtig, was Kunst ist. Und weiß ich nicht, wenn Pissoir ein Kunstwerk sein kann, dann ist dieser Diskurs vielleicht auch Teil einer Kunstproduktion. Also ich glaube, dass man sich wirklich von diesen Formen verabschieden soll. Also dass man weiß, was das ist und was eine Ausstellung ist. Und dass es mehr irgendwie darauf ankommt, jetzt in der Gegenwart diese Diskussion genau und auch fair zu führen.
Die Dokumenta 16 habe schon begonnen, sagt Roger M. Bürgel. Vielen Dank, Herr Bürgel, für das Gespräch.
Gern doch.
Ein Werk von ihm dürften Millionen Menschen kennen. Jedenfalls dann, wenn sie in den 1970er Jahren durch die Fußgängerzonen der Bundesrepublik gehetzt sind. Ich meine das blau-weiße Balkenmuster auf der Aldi-Nord-Tüte. Der Maler und Grafiker Günther Frutrunk hat sich dieses markante Design ausgedacht. Ihn darauf zu reduzieren, ist aber billig. In diesem Jahr wäre der Künstler 100 Jahre alt geworden. Gleich 2 Museen würdigen ihn derzeit. Das Bonner Kunstmuseum widmet ihm eine Retrospektive. Das Lehnbachhaus in seiner Heimatstadt München konzentriert sich auf eine frühe Schaffensphase. Es erinnert an einen, der in der Nachkriegszeit Deutschland verließ, um sich in Frankreich inspirieren zu lassen. In Paris fand Günther Frutrunk zu seinen geometrischen Formen und klaren Linien. Barbara Bogen hat die Ausstellung in München besucht.
In seinen frühen Werken aus der Pariser Zeit ist der Künstler Günther Frutrunk ganz offensichtlich noch auf der Suche. Im Jahr 1954 schafft er eine schmale Arbeit im Hochformat. Kreisformen in unterschiedlicher Größe sind angeordnet in einem Dialog mit quer das Bild durchkreuzenden Linien und breiten sich nach unten hin verjüngenden Strichen. Einige der dunkelgrünen Kreise sind von Lichtkegeln umgeben, als würden sie strahlen wie Gestirne. Noch kennen die Formen keine klare Kontur. Blau-Grün-Klang nennt Frutrunk dieses Bild, das noch an die konstruktivistischen Arbeiten eines Paul Klee erinnert. Doch schon bald findet er in Paris zu der Formensprache, die den typischen Günther Frutrunk der späteren Jahre charakterisieren wird. Die Kreisformen werden in Quadrate eingegliedert oder verschwinden ganz zugunsten mathematisch anmutender Stränge der geometrischen Figuration. Linien, versetzte Reihungen in der senkrechten, waagerechten oder in der diagonalen legen sich über die Leinwände, oftmals schwarz-weiß, dann wieder verstärkt durch suggestive Farben, Rottöne, Violett, Blau, Grün, Gelb. Ein Flirren entsteht, das die Netzhaut des Auges irritiert. Formen und Farben werden zu Akteuren, werden Bedeutungsträger in einem Kosmos von Licht und Rhythmus, von Dynamik und Struktur. Kuratorin Susanne Böller.
Er dachte eben, wenn all diese Dinge aus dem Bild entfernt sind, das Spontane, das Persönliche, das Inhaltliche, dann verschwindet auch sowas wie ein erkennbares Verhältnis von Raum und Grund zum Beispiel. Sondern es bleibt dann ein Raum, der entsteht durch diese Dynamik von Formen und Farben.
In den 50er Jahren ist Frutrunk Mitarbeiter in den Pariser Ateliers von Fernand Léger und Hans Arp, erhält Anregungen, die ihn zur konkreten Kunst führen. Die Galerie Denis René in Paris fördert ihn, widmet ihm 1960 die erste Einzelausstellung. Zugleich ist er auf der Suche nach der Entstehung von Lichträumen und einer Bildwirkung, die, wie er das nennt, ein freies Sehen ermöglicht.
Sein Umgang mit diesen Formen und Farben wird immer subtiler und immer, man kann auch sagen, komplizierter in gewisser Weise und schafft dann Strukturen, die so schwer zu erfassen sind, also eigentlich nie in ihrer Gesamtheit, sondern immer nur Stück für Stück. Also weil er sagt, immer benachbarte Elemente beeinflussen einander und beeinflussen die Wahrnehmung des nächsten Elements sozusagen. Und dadurch gibt es auch keinen vorgeschriebenen Zugang mehr im Sehen. Es gibt kein richtiges Sehen, sondern es ist ein freies Sehen. Und in diesem Schauen und in diesem Erfassen wollen des letztlich nie Auflösbaren, entsteht für ihn so ein Lichtraum.
Vielleicht kann man sich der Kunst von Günther Frutrunk gut nähern, wenn man sich vor Augen hält, dass er beim Malen exzessiv Musik hörte, vorzugsweise Klassik, darunter Johann Sebastian Bach mit seinen Kompositionen der Ein- und Vielstimmigkeit. Frutrunks Sohn, so erfährt man aus dem lesenswerten Katalog, erzählte später einmal, dass sein Vater die Kunst als das geistig Höchste betrachtete, wie er es fast ein wenig pathetisch formulierte. Ein Künstler, der ebenso Bewunderung empfand für Giotto und die byzantinische Kunst wie für Monet oder Malevich. Kunst und Sakralkunst waren für ihn gattungsunabhängig eins. Der Überlegung, dass den Arbeiten von Günther Frutrunk durchaus auch eine spirituelle Dimension innewohnt, verweigert sich die Ausstellung im Lehnbachhaus München. Sie gibt sich kühl, fast klinisch. Frutrunks ohnehin strenge Konstruktionen erscheinen unter UV-Licht im gleißend weißen Raum an weißen Wänden. Jedwede Mystifikation wird so vermieden. Das ist durchaus konsequent, aber auch sehr ernüchternd.
Konkrete Kunst fürs freie Sehen. Barbara Bogen über die Günther-Frutrunk-Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus. Und wir bleiben in gewisser Weise in Paris. Karl-Heinz Stockhausen hat 26 Jahre lang an seinem Lichtzyklus gearbeitet. Wobei Arbeiten zu banal ist. Die Oper ist wie eine Schöpfungsgeschichte angelegt, aber anders als in der Bibel nicht chronologisch. Auch die Figuren weichen von der biblischen Genesis ab. Im Sonntag aus Licht spielen Eva, der Erzengel Michael und Luzifer eine zentrale Rolle. Karl-Heinz Stockhausen schloss das Werk 2003 ab. Die Uraufführung des Sonntags in Köln im Jahr 2011 erlebte er nicht mehr. Der ganze Lichtzyklus dauert etwa 29 Stunden, braucht in jeder Hinsicht viel Energie und steht daher nicht so häufig auf den Spielplänen. Die Pariser Philharmonie hat den Sonntag aus Licht nun gestemmt. Jörn Florian Fuchs war dabei und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Ich wollte zunächst von ihm wissen, was das Werk erzählt.
Also der Sonntag aus Licht, der blickt einerseits zurück auf die anderen Wochentage, auf vieles, was passiert ist, auch eben auf die ganzen, sag ich mal, Schwierigkeiten mit Lucifer. Das ist nicht die zutiefst böse Figur, sondern es ist jemand, der eigentlich eher Unordnung bringt in Beziehungen, Unordnung auch in Musik, und auf ihn wird gleichsam zurückgeschaut, auch auf andere Themen des Zyklus. Aber das Zentrale ist, dass es um die mystische Vereinigung von Michael und Eva geht. Im Grunde ist es eine Anbetung des Weltenschöpfers und es ist ein Versöhnungswerk, ein Werk des Friedens, das man auch durchaus musikalisch so empfinden kann. Da kann man einiges von Stockhausens esoterischen Vorstellungen, die kann man zwar annehmen, das muss man aber gar nicht, um doch gerade aus dieser Oper sehr viel mitzunehmen.
Der Aufwand ist ja erheblich. Der Sonntag wird nicht an einem Tag gespielt, er wird auf mehrere Tage verteilt. Den ersten Teil gab es am Donnerstag, eine Teilwiederholung ab Freitag. Und dann den zweiten Teil am Montag, also gestern. Wie ist das, wenn der Sonntag gar nicht sonntags zu hören ist?
Ja, das hatte logistische Gründe, weil eben die Philharmonie hier, da gibt es den Grand Salle Pierre Boulez und die Cité de la Musique, die gehören eben zusammen, die sind halt auch ausgebucht und entsprechend hat man dann ein Wochenende Pause. Nur gut, das ist ja bei Wagner-Opern auch manchmal so im Ring, dass ein Tag dazwischen ist, und es ist auch wirklich gerade dieses Stück sehr, sehr lang, also dass man so eine kleine Erholungspause hat, ist nicht so verkehrt. Wichtig ist die Schlussszene, die sogenannten Hochzeiten, da ist ein Bindestrich dazwischen, das ist dann wirklich diese große Schlussapotheose des Stücks, und das wird eben in zwei Sälen gespielt, deswegen ist es logistisch schwierig. Da haben wir auf der einen Seite einen sehr aufwendigen, irrsinnigen Orchesterpart und auf der anderen Seite dann einen reinen Chor a cappella, und an mehreren Stellen werden diese beiden Ensembles zusammengeschaltet, und es gibt dann auch eine, Stockhausen nennt das Befruchtung von Bläsern, die kommen dann vom einen in den anderen Saal hinein live, und das Publikum hat nun hier die Möglichkeit, diese Aufführung zweimal zu erleben aus diesen zwei Perspektiven mit diesen zwei Ensembles. Da wandert man dann eben vom großen Boulez-Saal in die kleine Cité oder in die andere Richtung. Je nachdem begegnet sich dort auch als inzwischen schon ein bisschen Stockhausen-Gemeinde. Das ist schon, muss ich sagen, das hat schon was Großartiges.
Auf die religiöse Begrifflichkeit komme ich später noch. Zunächst nochmal zur Musik. Also dieses Ensemble Le Balcon hat schon andere Tage aus diesem Zyklus von Stockhausen aufgeführt. Wie arbeiten diese Musikerinnen und Musiker? Was ist da das Besondere?
Es gibt da Meisterklassen, um eben auch junge Musikerinnen und Musiker zu animieren und heranzuziehen, um diese schwierigen Partituren zu bewältigen. Es gibt Kooperationspartner, aber der Mastermind ist Maxime Pascal, ein noch recht junger Dirigent, der dieses Ensemble gegründet hat, schon 2008 und vor allen Dingen für zeitgenössische Musik sich eben interessiert und die Liebe zu Stockhausen entdeckt hat und eben auch zu dieser Komplexität, die aber auch immer wieder ja bei Stockhausen was dann sehr Einfaches und sehr intuitiv Verstehbares irgendwie hat. Das sind sehr aufwendige, lange Probenprozesse, und es geht auf der einen Seite um ein Ernstnehmen von Stockhausen. Der hat ja viel auch selber vorgegeben an den Parametern bis hin zu Farben, Form, Kostüm, Bewegung, und das Ensemble Maxime Pascal und hier in dem Fall auch der Co-Regisseur Ted Huffman, sie nehmen das durchaus ernst, aber sie nehmen nicht alles ernst. Es ist immer im Sinne der Musik, weniger als im Sinne des ganzen esoterischen Überbaus.
Sie haben es schon gesagt, Stockhausen hat strenge Vorgaben gemacht. Er ist ja nun auf Erden hier nicht mehr in der Lage, die Einhaltung dieser Vorgaben zu überwachen. Kann man sagen, dass diejenigen, die das Werk aufführen, in gewisser Weise befreiter aufspielen?
Absolut. Es ist auch musikalisch teilweise, finde ich, ein befreiterer Klang. Man merkt, dass diese Spielfreude da ist, dass vielleicht auch nicht diese Angst und Sorge ist, dass der große Meister immer zuschaut und vielleicht nochmal interveniert, und inhaltlich sowieso. Wir haben also wunderbare Projektionen gehabt bei den Lichtbildern, wo es also um einfach die Schöpfung geht. Und ein ganz starkes Stück waren die Engelprozession, ein reiner Chor a cappella, wunderbar choreografiert mit also den irrlichternsten Klang.
Die Engelprozession. Sie haben vorhin das Stichwort Gemeinde schon erwähnt. Wie enthusiasmiert waren die Reaktionen des Publikums?
Gut besucht, extrem großer Applaus. Man merkt, dass die Gemeinde hier vor allen Dingen eine ist, glaube ich, der es um die Musik und um dieses Gesamtkunstwerk geht. Weniger eben um die Esoterik, weniger um die Weltanschauung. Das unterscheidet es auf jeden Fall, sage ich mal, zur deutschen Stockhausen-Gemeinde.
Kommt die Gemeinde in Paris auch in den Farben des Tages? Kommt die beim Sonntag in Gold gekleidet?
Ganz, ganz, ganz wenige nur. Allerdings der Dirigent, Maxime Pascal, er trug tatsächlich ein goldweißes Gewand an der Stelle, wo er dirigiert hat, war allerdings bei den Engelprozessionen plötzlich rabenschwarz gekleidet. Also somit hat der im Sonntag eigentlich nichts verloren habende Luzifer vielleicht in Form des Dirigenten doch noch einen kurzen Cameo-Auftritt gehabt.
Befruchtung von Bläsern. Die Stockhausen-Gemeinde traf sich zum Hochamt und Jörn Florian Fuchs war beim Sonntag aus Licht in Paris dabei. Bisher haben wir uns mit natürlicher Intelligenz begnügt. Jörg Biesler hat jetzt, Sie ahnen es, künstliche Intelligenz in der Kunst dabei.
Ja, aller Orten ist sie ja unterwegs, auch in der Kunst. Das Kunstmagazin Monopol hat auf seiner heute veröffentlichten Liste der 100 wichtigsten Persönlichkeiten der Kunstwelt die KI gleich nach der Künstlerin Isa Genzken auf Platz 2 gesetzt. Wobei interessant wäre zu wissen, was die Kolleginnen und Kollegen von Monopol unter Persönlichkeit verstehen. KI ist ja nicht irgendwer oder was, sondern ganz viel Software. Und das beeinflusst ganz sicher Rankings und Sichtbarkeit auch in der Kunstwelt und auch die Art, Kunst zu machen. Aber ist die KI wirklich sowas ganz anderes als das sonstige Handwerkszeugs wie Pinsel, Meißel oder elektrisches Licht? Ich bin mir nicht sicher. Der Einfluss der KI ist aber ganz sicher spürbar im Fotojournalismus. Während man heute auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena noch Chancen und Risiken der KI abwägt, hat die Organisation World Press Photo schon entschieden, dass Bilder, die mit Verwendung von KI entstanden sind, für den World Press Photo Award gar nicht mehr zulässig sind. KI wird also ausgeknipst, Beeinflussung unerwünscht. Für die meisten Segmente beim Award galt das bereits, nun gilt es ganz grundsätzlich. Da stellt sich dann natürlich die Frage, wo denn die KI anfängt. Jedes Handy und jede Digitalkamera haben Software, die Bilder optimiert und jedes Bildbearbeitungsprogramm natürlich auch. Wie der WDR berichtet, geben die Manzen einen Brief von Fotojournalistinnen und Journalisten voraus. In Zeiten viraler Desinformation sollte man die ethischen Standards verteidigen, schreiben sie darin. KI-generierte Fotografien seien kein Abbild der realen Welt. Das stößt dann vor ins Philosophische, wie so oft beim Thema KI, denn was ist ein Abbild der realen Welt? Keine Abbilder von was auch immer wird die vierte Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg zeigen. Das für den März 2024 geplante Festival, das größte kuratierte für Fotografie in Deutschland, ist heute abgesagt worden. Grund dafür ist das fehlende Vertrauen der Veranstalter in einen der drei Kuratoren. Der bangladeschische Fotograf und Kurator Shahidul Alam hatte nach Angaben der Biennale-Leitung nach dem Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober antisemitische Inhalte in den sozialen Medien verbreitet. Trotz intensiver Gespräche habe Shahidul Alam diese Aktivitäten fortgesetzt. Die beiden anderen Kuratoren, Tanzim Wahab und Munem Wassif, die wollten nicht ohne Shahidul Alam weitermachen. Dann also keine Biennale für aktuelle Fotografie. Und noch drei kurze Meldungen. Die Nationale Oper Amsterdam ist aus Sicht des Magazins Oper das beste Opernhaus des Jahres 2023. Es zeige, wie ein Opernhaus in einer diversen, modernen Stadtgesellschaft Relevanz und Akzeptanz erzeugen könne. Der Deutsche Theaterpreis, der Faust, geht in der Kategorie Perspektivpreis der Länder an das Hamburger Fundustheater. Es gelinge dort, Partizipation und Teilhabe nicht als Add-on, sondern als notwendige Grundlage des gemeinsamen intergenerationellen Forschens zu verstehen und zu leben, sagt die Jury. Und das Guggenheim-Museum in New York bekommt erstmals eine Frau als Chefin. Mariette Westermann wird ab Juni auch die Guggenheim-Stiftung und die Museumsaußenposten in Venedig und Bilbao leiten, sowie das derzeit noch im Bau befindliche Guggenheim-Museum in Abu Dhabi. Derzeit ist sie genau dort, nämlich in Abu Dhabi, stellvertretende Leiterin der Niederlassung der New York University.
Das waren die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler, recherchiert und gesprochen von ihm selbst. Nach den 18 Uhr Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk folgende Informationen am Abend. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.